ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Ausgerechnet bei den Schulen will die Brandenburger Landesregierung im Haushalt kürzen. Dabei hatte sie die doch zur Priorität erklärt. Besonders empören Eltern und Lehrkräfte die Pläne für den Förderunterricht. Noch ist der Landeshaushalt nicht beschlossen, deshalb sind die Pläne heute noch mal im Bildungsausschuss auf den Tisch gekommen. RBB-Landespolitikreporterin Amelie Ernst berichtet.
Die Stundentafel und der reguläre Unterricht hätten oberste Priorität. Brandenburgs Bildungsminister Steffen Freiberg versucht so der Kritik an den Kürzungsplänen entgegenzutreten. Denn damit dieser reguläre Unterricht gewährleistet werden könne, müssten Lehrkräfte eine Stunde pro Woche mehr vor der Klasse stehen. Und mit Blick auf den Unterrichtsausfall stehe Brandenburg immer noch vergleichsweise gut da.
Es werden ungefähr 13,5 Millionen Unterrichtsstunden in Brandenburg im Schuljahr erteilt. Davon sind ersatzlos ausgefallen 151.000. Das sind 2,23%.
Unterstützung bekommt der Minister von Katja Poschmann, ebenfalls SPD.
2,23%. Ich habe mir Sachsen angeguckt, da haben wir 5,2%. Oder NRW hatte 4,5%, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also insofern finde ich, sollte man das schon auch mal sich ins Gewicht legen und überlegen, wie man das einordnen soll.
Doch auch wenn der Unterrichtsausfall in anderen Bundesländern drastischer sei, es könne nicht sein, dass die Landesregierung ernsthaft plane, 345 Stellen für Lehrkräfte zu streichen, sagt CDU-Bildungsexpertin Christi Augustin.
Ist das der richtige Weg, die Lehrerstellen zu kürzen, wenn wir sehen, dass der Unterricht ausfällt und zu sagen, es war schon immer so und wir haben aber dieses und jenes in anderen Bereichen gemacht? Und da sage ich nein. Und meine Sorge ist, wenn ich sehe, dass wir 345 Planstellen bei den Lehrkräften weniger haben, gemessen an den Schülerzahlen bräuchten wir aber eigentlich 800 Vollzeiteinheiten mindestens, dann schafft ja selbst die Lehrerwochenstunde mehr, das nicht auszugleichen.
Die zusätzliche Lehrerwochenstunde muss zurückgenommen werden, fordert auch AfD-Politiker Dennis Holoch. Außerdem liege der Unterrichtsausfall in bestimmten Brandenburger Regionen deutlich über 2%.
Ich würde wirklich auch nochmal an die Koalitionsfraktion appellieren. Sie sind ja Teil des Haushaltsgesetzgebers. Sie haben die Möglichkeit, diese Zusatzstunde noch einmal zu korrigieren. Und damit, glaube ich, auch den Protesten den Wind aus den Segeln zu nehmen, vor allem den berechtigten Protesten.
Bei möglichen Kürzungen für Unterstützungslehrkräfte gibt die Landesregierung zumindest teilweise Entwarnung. Dort seien wegen eines Eingabefehlers falsche Zahlen an die Schulen weitergegeben worden. Diese würden nun korrigiert. Schulen, die viele Kinder mit Förderbedarf betreuten, könnten auch weiterhin zusätzliche Lehrkräfte einstellen. Falk Peschel vom BSW wehrt sich gegen den Vorwurf, dass für die Koalition die Bildung keine Priorität habe.
Man muss ja fairerweise sagen, dass der Haushalt des MBJS um 12% wächst im Verhältnis zum Jahr 2024. Dass das nicht reicht, was die Lehrerstellen betrifft, natürlich kann man sich da mehr wünschen, um auch noch das zu kompensieren, was wir in Anbetracht der aktuellen Haushaltslage eben momentan nicht kompensieren können.
In 2 Wochen sollen die Haushaltsberatungen abgeschlossen sein. Bis dahin könnten Landesregierung und Landtag auch bei der Finanzierung der Schulen noch nachsteuern.
Aus dem Bildungsausschuss des Brandenburger Landtags informierte Amelie Ernst. Und wir bleiben noch bei Schulen, kommen zu einer Berliner Schule, an der ein homosexueller Lehrer Diskriminierung beklagt hatte. Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch hat einige der Mobbing-Vorwürfe des Lehrers gegen die Karl-Bolle-Grundschule zurückgewiesen. RBB24-Reporter Sebastian Schöbel berichtet, in dem Fall seien wohl deutliche Diskrepanzen aufgefallen.
Demnach seien die Vorwürfe, die der Lehrer in den Medien geäußert hat, andere als die, die er Schulleitung, Schulaufsicht und Bildungsverwaltung gegenüber gemeldet habe. Günther Wünsch rief die Abgeordneten auf, Akteneinsicht zu nehmen, um sich selbst ein Bild zu machen. Die öffentliche Debatte habe die Bolle-Grundschule nämlich zu Unrecht in ein schlechtes Licht gerückt.
Wozu Kenntnis des gesamten Sachverhaltes meines Erachtens jedenfalls keinen Anlass bietet, sind Verallgemeinerungen und Diffamierungen der Schulgemeinschaft, die im Ergebnis zu einer öffentlichen Stigmatisierung der gesamten Karl-Bolle-Grundschule geführt haben.
Der Lehrer hatte gegenüber der Süddeutschen Zeitung erzählt, er sei von Schülern aus muslimischen Familien monatelang homophob beschimpft, beleidigt und gemobbt worden, ohne dass ihm geholfen worden sei. Günther Wünsch wiederum erklärte nun, die Beschwerden des Mannes seien von den entsprechenden Stellen stets geprüft und auch beantwortet worden. Man könne darüber sprechen, so die Senatoren, ob die verschiedenen Anlaufstellen für solche Fälle besser aufeinander abgestimmt werden müssen. Die Schulleitung nahm Günther Wünsch explizit in Schutz. Die öffentlich scharf kritisierte Direktorin habe seit 2021 die Bolle-Grundschule stabilisiert und zahlreiche Verbesserungen eingeführt. Unter anderem gäbe es einen Beauftragten für spezifische Konflikte mit muslimischem Religionshintergrund.
RBB-Landespolitik-Reporter Sebastian Schöbel. Bahnfahrgäste in Berlin und Brandenburg brauchen in den kommenden Wochen starke Nerven. Besonders wenn das Stichwort fällt, das viele Pendler am meisten fürchten: Schienenersatzverkehr mit Bussen. Über diverse Streckensperrungen hat RBB24-Reporter Felix Leitmeier informiert. Welche Sperrungen sind denn am gravierendsten?
Unter anderem fällt die RE1 aus. Das wird täglich Zehntausende Pendler betreffen. Sie ist nämlich eine der wichtigsten Regionalstrecken überhaupt, verbindet Magdeburg, Brandenburg, Potsdam, Berlin, Frankfurt-Oder und Cottbus.
Wann geht das los?
Ja, die RE1-Strecke ist in Etappen betroffen. Ab diesem Freitagabend um 7:45 ist der Abschnitt zwischen Brandenburg an der Havel und Potsdam dicht. Nachts fällt der Zug dann sogar bis zur Berliner Friedrichstraße aus und das bleibt so bis zum 23. Juni. Dann geht's direkt weiter. Am gleichen Tag ist dann der Abschnitt Großkreuz bis Brandenburg Hauptbahnhof betroffen. Zwischen Potsdam und Großkreuz fährt dann nur noch stündlich ein Zug pro Richtung.
Müssen Pendler da zu Fuß gehen oder was können sie tun?
Ja, erstmal sagt die Ostdeutsche Eisenbahn ODEC, mehr Zeit einplanen und vor der Fahrt über Fahrplanänderungen oder Alternativrouten schlau machen. Immer wieder klappt es auch, sich über private Mitfahrdienste im Netz zu vernetzen. Und vor allem fahren Ersatzbusse. Die brauchen nur bekanntlich länger und sind dann ziemlich schnell voll.
Und diese Busse, sind die für alle geeignet?
Ja, nein, leider könnten sie für viele zum Problem werden, denn Fahrräder, Kinderwägen, Rollstühle und so weiter mitnehmen, das geht dann nur sehr eingeschränkt. Und das betrifft alle, die täglich mit dem Rad zur Arbeit fahren oder auf Barrierefreiheit angewiesen sind. Und gerade jetzt zu Pfingsten könnte das auch für viele Ausflügler ein Thema werden. Da wollen ja viele mit dem Rad aus Berlin ins Umland und sie alle müssen also genau schauen, auf welche Verkehrsmittel sie ausweichen können und mehr Zeit mitbringen.
So viel also zu den Lösungen für die Sperrung der RE1. Aber warum ist die überhaupt gesperrt?
Ein Tochterunternehmen der Bahn erneuert auf der Strecke Gleise und es gibt Arbeiten an der Leit- und Sicherheitstechnik.
Neben dieser RE1 gibt es noch eine Menge anderer, kleinere und größere Bahnbaustellen in Brandenburg. Welche davon sind besonders wichtig?
Also eine Baustelle könnte viele betreffen, die in den Urlaub fliegen wollen. Denn ab Freitagabend soll es fast 3 Wochen lang Einschränkungen auf der RE8 geben. Der Strecke, die vom Berlin Hauptbahnhof Zoo in Richtung Flughafen BER fährt. Und auch der Flughafenexpress FEX fährt in den nächsten Tagen abends und nachts unregelmäßig. Und dann gibt es zu allem Übel auch noch Arbeiten an den Hochleitungen. Das könnte in den kommenden 4 Wochen immer wieder Probleme auf verschiedenen Linien bringen. Darunter ist dann die RE2 von Nauen bis Cottbus, RE7 zwischen Berlin und Dessau-Roßlau und Co. Also viele Linien sind da betroffen.
Jede Menge Probleme also im Regionalverkehr. Wie sieht es mit dem Fernverkehr aus?
Ja, auch der ist von den Oberleitungsarbeiten und anderen Sanierungen betroffen. Von morgen an halten keine Fernzüge am Berliner Bahnhof Zoo und dem Ostbahnhof.
RBB24-Reporter Felix Leitmeier. Ausführliche Informationen zu all diesen Bahnbaustellen können Sie nachlesen online auf rbb24.de. Während der Corona-Pandemie 2020 errichtete Berlin an mehreren Stellen provisorische Radwege. Einen solchen Pop-up-Radweg gab es etwa an der Kantstraße in Charlottenburg. Doch über den wird seitdem gestritten. Jetzt hat die Verkehrsverwaltung angeordnet, dass die Fahrspuren dort neu aufgeteilt werden. RBB24-Reporterin Annette Mirsch hat das Problem erkundet.
Kantstraße, Nähe Kreuzung Wilmersdorfer. 3 Spuren in beide Richtungen gibt es hier. Am Bürgersteig der breite Radweg, dann kommt die Parkspur und außen eine Fahrspur für alle Autos, Lkw und Busse. Das behindert Rettungskräfte massiv, bestätigt Peter Bauer, der an der Kantstraße ein Bilder- und Rahmengeschäft betreibt.
Wir haben es gegenüber gehabt, da kam ein Löschfahrzeug, blieb stehen. Danach standen dann 7, 8 PKWs und die weiteren Rettungsfahrzeuge und Löschfahrzeuge sind nicht mehr an die Einsatzstelle rangekommen, weil sie ja zugestellt waren mit dem plötzlich haltenden Löschfahrzeug. Und sobald hier ein Fahrzeug quer steht, sei es die BSR oder Berlin Recycling oder Alba, ist hier dicker Stau angesagt und auch da kommen keine Rettungskräfte mehr durch.
Nun sollen die Spuren neu geordnet werden. Am Bürgersteig wird geparkt, dann kommt eine gemeinsame Spur für Busse und Radfahrer und außen dann die Autospur. Damit wären 2 Spuren nebeneinander befahrbar. So hat es die Senatsverkehrsverwaltung jetzt angeordnet. Ob das nun besser ist? Die Anlieger sind sich nicht einig, selbst Radfahrer wie diese beiden.
Also da ich ja selbst Anwohner bin und das seit Jahren benutze, mich sicher fühle, das ist das A und O, und auch irgendwie die Radspur breit genug ist, also ich würde das wirklich so lassen.
Das hätten die sich vorher überlegen sollen, bevor sie so viel Geld da reingebuttert haben, ne? Also dass die irgendwie nur Scheiße bauen die ganze Zeit, die das planen, ne? Und das dann irgendwie nicht im Griff haben, das ist eigentlich das Problem. Ne? Ich schaue ganz anderen Sachen besorgt entgegen in dieser Stadt. Radwege ist, glaube ich, das kleinste Problem.
Die Senatsverkehrsverwaltung gibt dem Bezirk nun 14 Tage, um sich zur Neuordnung der Spuren zu äußern. Der Vorschlag des Bezirksamtes, den begrünten Mittelstreifen der Kantstraße so umzubauen, dass Einsatzfahrzeuge dann dort stehen könnten, der sei zu teuer, sagt die Senatsverwaltung. Gleichzeitig sei entscheidend, dass durch den Abriss der A100 und der Westendbrücke durch die Kantstraße nun viel mehr motorisierter Verkehr durchfließen muss.
Also erst Pop-up und jetzt plopp weg. Annette Miersch über die Radspur an der Berliner Kantstraße.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke.
Was ich mir wünschen würde, ist, dass wir vielleicht an der Stelle, komm mal rüber, dass ich dann
Painted Black von den Rolling Stones, mal ganz anders. Gespielt von dem Berliner Geschwisterpaar Nina und Ron. Die Geschwister an Cello und Klavier machen Musik für alle. Sie sind zwei von sehr vielen Straßenmusikern in Berlin. Und das nicht aus Not, sondern weil ihnen die Musik unter freiem Himmel für alle Menschen, die gerade vorbeikommen, etwas Besonderes gibt. Nina und Ron spielen meistens auf der Friedrichsbrücke hinter dem Berliner Dom oder auf dem Tempelhofer Feld. Seit einem Jahr sind sie das Piano-Cello-Duo Ron's House.
Wir wünschen uns neuen Spirits oder wie wir auch sagen, vertraute Klänge mit neuer Tiefe. Das ist, was wir anstreben.
Nina ist noch in der Schule und macht demnächst Abitur. Ihr Bruder Ron hat sich nach dem frühen Tod seiner Partnerin ganz aufs Musikmachen verlegt. Die beiden haben, auch durch die Musik, ein sehr enges Verhältnis.
Es ist unglaublich, was für Magie entsteht, wenn man zusammen als Geschwister, die so eine enge Verbindung vor allem zu Musik teilen, dann Musik machen zusammen, da kommt man eigentlich immer auf denselben Nenner. Und das ist ja schön.
Es fließt.
Es fließt, genau.
Es fließt. Wir sind gerade, würde ich sagen, seit einem guten Jahr in so einem Modus, wo man das Gefühl hat, alles flutscht und fließt einfach wunderschön. Mhm. Und wir genießen das. Man weiß ja nicht, wie lange das anhält.
Ja. An der Museumsinsel wollen sie heute spielen. Das Klavier hat Ron selbst gezimmert. Ein E-Piano im Holzkörper mit Akkus. Rund 50 Kilo wiegt das Instrument und muss erstmal aus dem Keller per Sackkarre hochgehievt und dann im Großraumtaxi zum Spielort geschafft werden.
Der Stress lohnt sich dafür, dass es einfach mit diesen kleinen süßen Klavier einfach etwas Außergewöhnliches ist. Und die Leute lieben außergewöhnliche Sachen.
Draußen spielen sie nicht, um Geld zu verdienen, sondern um bekannter zu werden und weil das Musizieren unter freiem Himmel besonderes Flair hat.
Ging richtig rein. Wir sind heute den ersten Tag hier und dann sowas, das war schon schön.
Während Nina nebenbei für ihre Abiturprüfungen an einem Oberstufenzentrum lernt, ist Ron seit 10 Jahren Profimusiker. Fast allerdings wäre er Friseur geworden.
Als ich 18 war, habe ich eine Ausbildung bei Udo Walz in der Uhlandstraße. Als Friseur habe ich da gemacht. Das war nicht meine Passion. Es war witzig, es war nett, es war schön, es hat auch Spaß gemacht, will ich nicht sagen. Aber man muss ja im Leben was machen, wo man abends nach Hause kommt und sich denkt, Mann, ich wusste ganz genau, wo ich heute Morgen aufgestanden bin.
Und das ist mit der Musik so. Die beiden Geschwister lieben die Straßenmusik auch, weil so viel zurückkommt. Die Leute bleiben stehen und hören richtig zu.
Musik
Das ist elektrisierend, das ist magisch. Und es macht einfach Riesenspaß. Und ich muss sagen, also ich bin durch diese Resonanz total erfüllt. Also es ist innerlich.
Sie spielen auch auf Geburtstagsfeiern, werden für Firmen-Events gebucht. Aber am liebsten spielen Ron und Nina für die Menschen auf den Straßen Berlins.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
Sie möchten bestens informiert bleiben? Dann hören Sie morgen wieder rein. Und hier noch ein Podcast-Tipp. In Polen. Aus dem ARD-Studio Warschau mit Einblicken in unser Nachbarland. Zu hören auf allen Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek.